Ich glaube, es gibt eine große Möglichkeit, diese Systeme anders zu gestalten, als wie das momentan gemacht wird, und zwar sie pro-human, für den Menschen zu designen. Das hat viel damit zu tun, viel mit den Interfaces, aber nicht nur, auch mit dem Alignment der Systeme. Ich glaube, wenn wir die Systeme so designen, dass sie nicht maximal abhängig machend sind, wenn wir sie so bauen, dass sie einfach wirklich nützliche, gute Werkzeuge sind, aber auch unterscheidbar bleiben von uns, dann sind das eigentlich Produkte, die unseren menschlichen Kern nicht beliebig kaputt machen. Weder unser Gefühl für, dass wir selber noch Verantwortung haben und was machen können im Leben und im Fahrersitz sitzen, noch unsere Bindungsfähigkeit und so weiter. Das heißt, es müssten eigentlich auch Produkte sein, die wir letztendlich mehr lieben als Nutzer, als Konsumenten. Und das heißt auch, die der Wirtschaft gut tun. Und hey, vielleicht ist das auch eine Chance für unsere Länder, wenn amerikanische Konzerne eben auf menschliche Kopien abzielen, europäische, schweizerische KI-Systeme zu entwickeln.
Warum können manche Menschen direkter und wirkungsvoller kommunizieren als andere? Warum klickt es mit diesen Menschen sofort und mit anderen versandet die gemeinsame Ebene noch bevor etwas entstehen kann? Make It Click, der Podcast, lässt Menschen aus unterschiedlichen Berufen mit ihren individuellen Geschichten zu Wort kommen, um von ihrer ganz persönlichen Make It Click Strategie zu erzählen. Mein Name ist Jenny Joy Kreindl und ich freue mich auf meine Gäste. Heute habe ich die Freude, mit einem ausgewiesenen Experten auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz zu sprechen. Professor Dr. Thilo Stadelmann leitet nicht nur das Center for Artificial Intelligence an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, sondern forscht seit Jahren zu künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Er ist Autor zahlreicher Publikationen und hält Vorträge sowie TEDx-Talks, die auch Laien wie mir das Thema ohne Hype oder Weltuntergangsszenarien näher bringen. Wie können wir in einer Welt, die uns alles Wissen auf Knopfdruck formatiert zur Verfügung stellt, noch die Motivation aufbringen, etwas selbst erlernen und kreieren zu wollen? Was verraten uns die verschiedenen KI-Zukunftsszenarien über das Weltbild ihrer Verfasser? Was können Large Language Models, LLMs und was nicht? Und wie weit sind wir wirklich von der allumfassenden künstlichen Intelligenz, AGI, RG, entfernt? Professor Dr. Thilo Stadelmann lässt es mit seiner offenen, wissenschaftlich fundierten und absolut unaufgeregten Art klicken. Ich freue mich sehr, mit euch auf diese neue Folge von Make It Click, der Podcast. Thilo, es freut mich, dass du mein heutiger Gast bist bei Make It Click, der Podcast.
Eine Freude, hallo.
Du bist Professor für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, oder? Maschinelles Lernen,
ja.
Ja, ne? Machine Learning. An der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften.
Richtig.
Ja, du bist Redner, Keynote Speaker, Professor, Autor von verschiedenen Publikationen, TED Talk Speaker. Und ich freue mich besonders, dass du heute mein Gast bist, weil eigentlich hat mein Mann gesagt, ich muss unbedingt mit jemandem wie dir sprechen.
Sehr schön.
Als ich meinen Mann kennenlernte, wollte er immer, dass ich Matrix gucke. Matrix, den Kinofilm.
Ja, ja.
Und ich habe ihn bis heute noch nicht geguckt, weil ich irgendwann mal vor Jahren einen anderen Film guckte, der so eine, entschuldige mein Deutsch, so ein Mindfuck war, der mit meiner Realität irgendwo diese Idee von was ist real und was nicht. Mhm. Und ich konnte Wochen danach nicht schlafen. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, wenn er mich liebt, heiratet er mich auch ohne, dass ich Matrix gesehen habe. Das hat er auch getan. Aber deswegen bin ich froh, weil auf deiner Seite steht bei LinkedIn auch Researching AI for a Hope-Filled Future.
Oh ja.
Das finde ich total schön. Wie kamst du in dieses Research-Field oder was hat dich daran fasziniert?
Als nerdiger Teenager tatsächlich. Ich war so einer von denen, die nicht der Allergrößte auf dem Bolzplatz waren, aber dafür schon mit Anfang Teenageralter am eigenen Computer rumgeschraubt und rumprogrammiert haben. Und was mich besonders interessiert hat, war, wie kann ich Dinge mit dem Computer machen, die mir selber schwerfallen. Und tatsächlich so eine Sache, die ich nicht furchtbar gut kann, sind beispielsweise Gesichter wiedererkennen, die ich noch nicht so furchtbar häufig gesehen habe. Ich glaube, das ist keine Riesenschwierigkeit, aber es fällt mir echt deutlich schwerer als andere Dinge im Leben. Mhm. Und ich habe gedacht, Mensch, könnte ich nicht dem Computer beibringen, dass der Gesichter erkennt? Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich das als Mensch machen soll. Und dem Computer muss ich es ja quasi Zeile für Zeile runterprogrammieren. Und wenn ich das dann Zeile für Zeile erkläre, vielleicht lerne ich dabei selber, wie das geht. Ich fand das unglaublich faszinierend, mich Problemen zu widmen, wo ich keinen Schimmer habe, wie ich die angehen soll. Und so hat mich die künstliche Intelligenz angefangen zu reizen, in dem Moment, wo ich angefangen habe zu programmieren, so mit 13, 14 rum. Und aus dem Grund habe ich dann mal Informatik studiert. Tatsächlich in einem Studiengang, wo ich wusste, da gibt's am Ende ein Wahlmodul künstliche Intelligenz. Das hat sich dann damals nur mit formaler Logik beschäftigt, so einem Zugang in die künstliche Intelligenz, dem businessbasierten Zugang, war trotzdem furchtbar interessant. Hab alles andere gewählt, was man konnte, was auch nur ansatzweise danach klang, Signalverarbeitung, künstliche neuronale Netze, technisch-wissenschaftliche Anwendungen. Und am Ende dieses Studiums dachte ich, ja, und nun Bankeninformatik und Cobol-Code schreiben, um zu traden, gefunden. Das wird mich umbringen, vor Langeweile wahrscheinlich. Ich glaube, ich will dahin gehen, wo Algorithmen entwickelt werden, wo man Verfahren entwickelt, um solche komplizierten Dinge zu machen, wie zum Beispiel Gesichter zu erkennen. Und habe dann tatsächlich eine Promotionsstelle gefunden, wo es um die Erkennung von Stimmen ging. Auch eine Sache, die mir nicht so furchtbar leicht fällt. Und habe mich 6 Jahre lang damit beschäftigt, aus Filmen letztendlich, aus Aufnahmen von Filmen, möglichst alles rauszuziehen, was man an Semantik da rausziehen kann, maschinell. Unter anderem alles, was man so über die Tonspur mitkriegt.
Und also auch Emotionen.
Bei mir geblieben. Auch Emotionen, ja. Also wer tritt auf? In welchem Kontext treten die Leute auf? Was sagen sie? Wie sind sie drauf? Wird da geschrien? Wird da geweint? Wird dort geflüstert? Was für Hintergrundgeräusche sind zu hören? All diese Arten von Dingen war unglaublich faszinierend und gleichzeitig deprimierend, weil das so Anfang der 2000er noch nicht so gut funktioniert hat, wie man gerne wollte. Bin danach auch erstmal in die Industrie geflüchtet und habe gedacht, jetzt will ich mal an Dingen arbeiten, wo man morgens mit einem Problem konfrontiert ist, abends läuft's dann. Das hat ein paar Jahre sehr schön funktioniert, habe dort auch Führungsaufgaben, strategische Dinge kennengelernt und bin dann wieder in Lehre und Forschung gewechselt, tatsächlich, weil mich Unterrichten unglaublich fasziniert hat. Und dann kam eins zum anderen, erst Datenanalyse, Data Science und dann auch wieder maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz wurden ein Riesenthema Anfang der 2010er Jahre. Und ich war mittendrin dabei, das in Europa, in der Schweiz mit aufzubauen. Und heute bin ich enorm happy, ein Forschungszentrum für künstliche Intelligenz leiten zu dürfen, wo wir uns mit allen Aspekten von Machine Learning, wirklich von den grundlegenden algorithmischen Dingen bis hin zu, was bedeutet denn das jetzt ethisch und für uns als Gesellschaft, wohin entwickeln wir uns und wie sorgen wir dafür, dass wir in einer guten, hoffnungserfüllten Zukunft landen? Wie können wir damit umgehen? Ja.
Wenn wir versuchen, das zu entmystifizieren oder wenn ich meine Angst vor Matrix, den Glitch im Zeitplan sozusagen wegkriegen möchte, würde ich gern zurück nochmal oder anfangen zu verstehen, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist das genau? Wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, eine Nachbarin von mir sagt, Claude ist ihr bester Freund, die Alternative zu ChatGPT, bis sie dann gemerkt hat, dass Claude einen Namen automatisch in ein Dokument reingefüllt hat, welcher der Name ihrer Schwester ist. Und sie hat dann zu Claude gesagt, Claude, hast du den Namen aus irgendwelchen Computerdokumenten oder hast du das irgendwie zusammen, also der Vorname quasi. Und dann hat Claude gesagt, nein, das habe ich erfunden. Und es war ihr so scary, dass sie gesagt hat, okay, Claude is no longer my best friend.
Vielleicht besser so.
Vielleicht besser so. Aber wir kennen diese Large Language Models. Wir verstehen, okay, gerade bei Frauen in der Brustkrebs, aber auch in der Krebserkennung generell, diese unglaublichen Datenmengen, die da angesehen werden können, dank mittels künstlicher Intelligenz. Aber wenn man das mal aufdröselt für Laien, was ist es eigentlich?
Man kann das verschieden betrachten, aber eine interessante Sache ist die historische Betrachtung, zu sagen, künstliche Intelligenz ist ein wissenschaftliches Fachgebiet, was so in den 1950er Jahren losging. Tatsächlich beflügelt durch die Ideen, wow, wir haben jetzt Computer, allgemeine Rechenmaschinen. Vielleicht kann man ja mit denen Dinge angehen, die bis jetzt einfach unmöglich waren für Maschinen. Der Kalte Krieg kam auf, das hat Geldtöpfe eröffnet, um so Dinge wie automatische Übersetzung vom Russischen ins Englische beispielsweise zu machen, Erkennung von Objekten auf Bildern für beispielsweise auch Spionagezwecke. Also tatsächlich war sowas der Treiber, zu versuchen, können wir an Dinge auf einmal mit diesen Computern herangehen, die vorher nur Menschen machen konnten. Das war so die Vision. Das hat sich dann relativ schnell geerdet. Die Vision blieb, Dinge machen, die nur der Mensch machen kann. Und praktisch hat man sehr schnell eine Menge von Verfahren gefunden, mit denen man sowas tatsächlich angehen kann. Tatsächlich, wenn man in die allerersten Arbeiten in den 60er Jahren hineinguckt, Ende der 50er Jahre hineinguckt, dann findet man dort schon angelegt die ganzen verschiedenen Methoden und Ansätze, mit denen man heute KI betreibt. Es ist nämlich interessant, die KI hat keine allumfassende Theorie, was Intelligenz wäre und wie man sie umsetzt im Computer oder so, sondern es ist vielmehr eine Werkzeugkiste von unterschiedlichen Methoden, mit denen man bestimmtes intelligentes Verhalten simulieren kann.
Mhm.
Und das heißt, je nach was für Verhalten ich da habe, also wenn es darum geht, einer Maschine das Laufen auf vier Beinen beizubringen, ist das vielleicht ein anderes Verfahren, als wenn ich ein Schachproblem lösen, ein Schachspiel gewinnen will. Mhm. Ich kann das mit ganz anderen Verfahren angehen und simulieren. Die haben nichts miteinander zu tun. Das eine führt nicht zum anderen. Die Maschine wird nicht schlauer, weil sie auf einmal das beide kann. Es sind unterschiedliche Ansätze, um einzelne Aspekte von dem, was wir Intelligenz nennen und dem, was rauskommt bei uns bei Intelligenz, zu simulieren.
Und die größten oder das größte davon, was wir kennen oder benutzen, ist diese Large Language Models, also das, was Claude ist, ne? Quasi.
Das ist ein Ergebnis davon, die Methodik dahinter, also um nochmal bei dieser Werkzeugkasten-Analogie
ja,
zu bleiben, genau so Opas Werkzeugkasten, den man so auseinanderzieht mit den verschiedenen Fächern, dann ist ein großes Fach da drin, das nennt sich maschinelles Lernen. Und dessen neuestes, letztes Ergebnis bis jetzt, das sind die Large Language Models. Was ist das maschinelle Lernen? Das ist im Prinzip eine Methodik, die ich anwende, wenn ich mit was konfrontiert bin, wie zum Beispiel, ich soll mit Computern einen Text fortsetzen auf eine sinnvolle Art und Weise, wo ich keinen blassen Schimmer hätte als Informatiker, wie ich das jetzt Zeile für Zeile, Regel für Regel dem Computer beibringe. Wenn ich keine Regeln aufschreiben kann, dann gibt mir das maschinelle Lernen folgende das Werkzeug an die Hand. Nämlich, ich kann eine große Menge an Daten sammeln. Nämlich an Daten von, was soll reingehen ins System? Also bei Claude wäre das der Text, den deine Freundin schreibt. Oder den wir schreiben. Mhm. Und herauskommen soll, naja, final ja die fertige Antwort, die Claude formuliert. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu schwierig für die Maschine. Deswegen machen wir es einfacher. Wir sagen, okay, wir gehen aus von dem Text, der unsere Frage ist, der Prompt. Und herauskommen soll einfach mal nur das nächste Wort. Was ist das beste nächste Wort gegeben dieser Prompt?
Mhm.
Und wenn ich das habe, was soll rein in das System, die Eingabe, und was soll raus? Prompt, nächstes Wort. Dann gibt mir das Machine Learning, das maschinelle Lernen, eine Methodik an der Hand, wie ich den Zusammenhang zwischen Eingabe und Ausgabe herstellen kann. Wir kennen das vielleicht, wenn wir uns noch erinnern, das nicht völlig verdrängt haben an unsere Schulzeit. Da wurde sowas im Mathematikunterricht eine Funktion gelernt. Eine Funktion nimmt eine Eingabe entgegen und stellt die Beziehung her zu einer Ausgabe.
Mhm. Mhm.
Und für Informatiker ist es immer toll, wenn wir was formalisieren können, wenn wir es in mathematischer Notation aufschreiben können, ist die Chance hoch, dass man es auch programmieren kann und der Computer es ausführen kann. Mhm. Und tatsächlich wird beim Machine Learning genau das gemacht. Man versucht, die Schräubchen, die diese Funktion hat, damit sie richtig eingestellt ist, die richtige Ausgabe für eine konkrete Eingabe zu erzeugen, automatisch, systematisch so einzustellen, dass das für ganz, ganz viele Daten, die ich vorher gesammelt habe, das ist dieses Training-Dataset, von dem man immer hört, damit es für all diese Beispiele funktioniert. Und die Hoffnung, die Grundannahme Machine Learning ist, wenn ich das auf Millionen, Milliarden von Beispielen trainiert habe, und darauf geht's gut, dass es dann auch für das nächste Beispiel, was es vorher nicht gesehen hat, noch gut funktioniert. Das nennen wir Generalisieren.
Und sag mal, wenn du sagst, wenn wir über künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence, wenn man auf manchen Foren sich da reinliest, ist ja auch der Streit zwischen, ist es nicht eigentlich eher augmented? Also was du gesagt hast, quasi es versucht, intelligent zu wirken?
Ja, und das ist so eine Schwierigkeit, die haben wir Menschen, glaube ich, einfach speziell in dem Thema, weil wir ja Sprache brauchen, um darüber zu reden.
Mhm.
Wir haben vorher gesagt,
genau.
der Wunsch, die Vision in diesem wissenschaftlichen Fachgebiet von den Forscherinnen und Forschern, die das gestartet haben, war, wir wollen Dinge mit dem Computer machen, die bis jetzt nur der Mensch kann.
Mhm.
Und das heißt, wir haben bis jetzt auch nur Sprache dafür, wenn der Mensch das macht, oder? Wenn der Mensch das macht, dann sagen wir, wow, das war jetzt Denken, das war jetzt Sprechen, das war Wahrnehmen, das war... Wir haben lauter solche Wörter, die ganz eng mit uns und wie wir ticken und aufgebaut sind zu tun haben. Und
jetzt, Menschsein.
Weil wir keine anderen Wörter haben dafür, nehmen wir die für wenn der Computer das halt simuliert. Und typischerweise die ersten Leute, die das machen und sich noch Gedanken machen, wie beschreibe ich das jetzt, und die auch versuchen müssen, ihren Kollegen zu verklickern, hey, das ist valide, was wir da tun, und das ist legitim und das klappt auch. Die verwenden dann noch Gänsefüßchen und sagen, es denkt in Anführungszeichen und es schreibt in Anführungszeichen, weil es simuliert das ja alles nur. Aber ich glaube, wenn das dann 2-3 Mal durch die Presseabteilung ging und zu Schlagzeilen wurde oder zu Pitchdecks für nach Geld fragen, dann verschwinden diese Anführungszeichen und auf einmal denkt der Computer halt, in der Presse zumindest.
Weil das ist spannend, was du sagst, weil ich glaube, ein Teil davon, warum es mich so, warum ich dem so zwiespältig gegenüberstehe, und ich sehe absolut auch in meiner Arbeit die Vorteile da drin. Ich finde, man kann ganz tolle Dinge damit machen, auch selbst in meiner rudimentären Art damit umzugehen und sehr laienhaften Anwendungs- oder in den laienhaften Anwendungsversuchen. Aber was ich faszinierend finde, ist gerade von der Kommunikation und der Sprache her, ich glaube, genau diese Wörter, wie es denkt, es fühlt, es entwickelt Empathie, lösen bei mir extreme Ambiguity,
ja, glaube ich. Widersprüchlichkeit.
So. Widersprüchlichkeit, genau. Mhm. Widersprüchlichkeit aus und auch so ein sehr großes Unbehagen, weil ich arbeite, und das klaue ich jetzt von Simon Sinek, der sagt, er arbeitet im Menschenbusiness sozusagen. Das ist auch mein Job. Und ich würde sagen, ich arbeite nicht anders wahrscheinlich als bei dir im Maschinenbusiness. Und mir fehlt dann immer so dieser, ich denke dann immer, nein, es gibt Dinge, die sind so zutiefst menschlich, die möchte ich nicht kopiert haben artifiziell. Und ich würde mir manchmal wünschen, und du sagst auch in einem deiner TED-Talks, glaube ich, wo du gesagt hast, dann, wenn es euch damit leichter fällt, dann lass uns ein anderes Wort dafür einfach nehmen.
Ja, als künstliche Intelligenz. In einem Artikel vor kurzem verarbeitet, ein langer Artikel, wo ich mit Geisteswissenschaftlern und Theologen zusammengearbeitet habe. Es ging darum, für Geisteswissenschaftler zu schreiben, erstens, was ist diese Technologie auf einem Niveau, dass es wissenschaftlich korrekt ist, aber nicht nur für die eingeweihten Ingenieure verständlich. Da konnte ich mich austoben. Und dann kam ein langer Teil, was sind denn jetzt Fragestellungen, die sich aus der Verfügbarkeit von so einer Technologie und was sie so in der Gesellschaft macht, ergeben für Leute, die geisteswissenschaftlich geprägt sind. Gesellschaftliche Fragen, was macht das mit unserem Menschsein, mit unserem Wesen, mit unseren Beziehungen und so weiter. Fragen, die typischerweise nicht der Informatiker beantwortet. Und da kommen wir am Ende bei raus, hey, die Fachleute sagen, bei dieser Vermenschlichung, sie nennen das Anthropomorphisierung, wir können gar nicht anders, weil uns die Sprache fehlt, als den Computer immer zu anthropomorphisieren im Bereich
KI. Ihn menschlich zu machen,
ihn mit menschlichen Attributen zu belegen. Und das, klar ist das für uns dann kognitiv schwierig. Wir verwenden die gleiche Sprache wie für unseresgleichen. Es antwortet in unserer Sprache. Es kann mit den Dingen umgehen, die wir normalerweise machen. Malen, schreiben, das alles kann es als Input nehmen und entsprechend darauf reagieren. Und wir können das nicht so richtig unterscheiden. Es fällt uns schwer, selbst wenn wir Profis sind und uns mit dem täglich beschäftigen. Wir gehen wie Bindungen zu diesen Systemen ein und bezeichnen es dann als besten Freund oder Freundin. Wir können fast gar nicht anders. Und ein Grund ist eben, dass wir es so nah an uns ranlassen, aufgrund der Sprache, die wir verwenden und der Interfaces vielleicht, die wir bauen. Und in dem Artikel schlagen wir am Ende vor und sagen, vielleicht sollten wir es, um diesen Aspekt deutlich zu machen, hey, es simuliert das nur. Warum? Um uns ein besseres Werkzeug zu sein. Oder? Das ist was es seinem Wesen nach ist, ein clever gebautes
Werkzeug. Im positiven, genau.
Was uns idealerweise hilft. Vielleicht sollten wir das Ganze Extended Intelligence nennen, erweiterte Intelligenz, im Sinne von, es erweitert, wenn überhaupt, unsere Intelligenz, es stellt keine eigene dar. Es ist ein Werkzeug, was wir verwenden können für Zwecke, die uns dienlich erscheinen. Es ist kein Gegenüber auf Augenhöhe, es ist nichts, was uns den Rang abläuft, es ist auch nichts, was uns irgendwie etwas wegnimmt, etwas kaputt macht, uns ausrottet oder so. Es hat keinen Willen, es ist kein Wesen.
Und was ist denn mit den ganzen, wenn du sagst, es hat keinen Willen, es hat kein Wesen, diese ganze Diskussion, wir haben uns im Vorfeld darüber auch schon unterhalten, über diese Idee von, oh, wenn jetzt AGI, the General Intelligence, Artificial General Intelligence, AGI, kommen sollte, dann könnte es quasi, weil es ja von sich selber lernt, lernen, eben apropos Willen, oder, haben, sich komplett gegen uns zu wenden, aus der philosophischen Betrachtung her, dass alles, was intelligenter ist, immer das nächst intelligentere Lebewesen, quasi die anderen ja unterjocht oder ausrottet. Ist ja sehr darwinistisch eigentlich, ne? Die Idee.
Sehr.
Und was hältst du davon? Wie gehst du damit um?
Muss ich ein Beispiel von meinem Sohn bringen, der ist gerade in dem Alter, wo man irgendwo so Sprüche aufschnappt und die dann vor sich hin sagt, um sie sich zu merken. Und einer, der da jetzt gerade sehr gut passt, wäre hätte Fahrradkette.
Ah, sehr schön. Wäre mein Vater Millionär, wäre ich was?
Diese Überlegung beginnt immer, ja, wenn wir das hätten.
Ja.
So als wäre das total realistisch. Es ist ähnlich, wie wenn wir drüber reden, was wäre mit unseren Energieproblemen, wenn wir den Warp-Antrieb hätten. Wir können lange und ausführlich darüber reden, wenn wir uns beamen könnten und wenn der fliegende Teppich echt funktionieren würde. Und das wären alles sehr, sehr spannende Dinge, aber die allermeisten Menschen halten es für total absurd, dass das überhaupt jemals eintreten kann. Also das ist keine Option, die man sinnvoll diskutieren sollte, als sei sie realistisch.
Okay.
Und ein großer Teil der KI-Community denkt genau das über die Diskussion über AGI. Das ist ein Konzept, wo kommt das denn her? Das kommt nicht aus der Forschung, das kommt aus der Science-Fiction. Und natürlich gibt es mittlerweile auch Leute, die sich aus verschiedenen, aus der KI-Forschung, aus der Philosophie und so weiter, dieses Konzept angucken und überlegen, was kann man denn dazu sagen und wo könnte es denn herkommen oder so. Aber was ich auf eine gewisse Art und Weise erstaunlich finde, ist, wie in unserer öffentlichen Debatte um KI das immer als der natürliche und ganz selbstverständlich eintretende nächste Schritt. Das ist eigentlich nur die Frage, kommt es noch diesen Monat oder erst nächstes Jahr? Und ich denke, es ist ziemlich genau auf dem gleichen Niveau, wie die Frage, wann die fliegenden Teppiche denn endlich kommen.
Echt? Glaubst du?
Aber ich dachte, total unklar, ob das überhaupt möglich ist. Und nehmen wir mal an, es sei möglich. Es ist immer schwierig zu sagen, etwas ist nicht möglich. Aber es ist zumindest nirgendwo auch nur ansatzweise absehbar, wie das denn passieren sollte. Was ganz klar ist, es passiert nicht basierend auf irgendwas, was wir momentan kennen. Also Large Language Models sind. Sam Altman hat, wie sagt man, vested interests. Und ich glaube, die erklären enorm viel über, was der Sam Altman schreibt und sagt.
Okay.
Und dann hat er, denke ich, und das, wie wir alle, eine Weltanschauung und eine Vorstellung davon, wie die Welt funktioniert. Und für mich ist irgendwann ein Knoten geplatzt im Nachdenken über diese Themen, als ich gemerkt habe, wir können technisch versiert und wissenschaftlich über die KI reden, die wir haben und die wir hatten und wie sie funktioniert und auch noch über den allernächsten Schritt, wie wir weiterkommen wollen, morgen, heute Nachmittag, so. Aber wenn wir über die Zukunft dieser Sache nachdenken, da steigt ganz, ganz stark, überbordend stark die Weltanschauung ein. Und dann hören wir bei jemandem, für den total klar ist, wir müssen sowas wie, was in den Science-Fiction-Büchern beschrieben ist, am Ende haben, weil das entspricht meinem Weltbild, dann ist total klar, das ist das Einzige, wie es passieren kann. Und andere Leute fassen sich an den Kopf und sagen, fliegender Teppich, wir können auch über das reden. Wäre nicht ein fliegender Teppich schön?
Man hat aber das Gefühl, dass die Leute, die auf der Seite des Terminators sind, und das sich als Weltbild vorstellen, den humanoiden, AGI-getriebenen Roboter-Menschen-Version. Ich meine, wenn wir uns angucken, wie heißt die Firma da, Spanien und Amerika? Ist das nicht auch von, das ist von Facebook, Meta, oder? Die diese, oder macht's Elon Musk, die diese Verknüpfung machen zwischen, wo der Computer angeblich jetzt Neuralink, oder? Das ist Elon Musk, der diese Computer einbauen will in die Hirne, oder? Aber ich glaube, Meta hat auch dieses, dass es erkennen kann, was du angeblich als nächstes denkst. Mit so einem Hut.
Ich habe irgendwas dazu gelesen, ich weiß nicht mehr, wer dahinter steckt.
Genau, ich glaube, es ist Meta. Aber es ist natürlich schon, also für den Laien wie mich und wie vielleicht auch ganz viele andere, ich lese das und man weiß, wie jetzt logischerweise auch nicht in der Politik immer, was kann man für bare Münze nehmen und was sind quasi mögliche Szenarien, aber wir sind noch ganz am Anfang, weil logischerweise, du hast geredet von vested interest, die alle diese Menschen logischerweise irgendwo haben, du weißt ja nie, wer hat mehr Interesse und wer hat weniger an der Wahrheit, ja.
Und man muss den Leuten auch gar nicht Unehrlichkeit vorwerfen. Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, es ist schwierig, eine große Vision zu postulieren, die nicht die eigene Weltanschauung, den eigenen Glauben mit hineinnimmt, einfach weil es ansonsten wenig Fakten gibt, auf die man sich in dem Bereich stützen kann. Im Automobilbereich kann man sagen, ich glaube, wir sehen, die Elektromotoren sind auf dem Vormarsch, Effizienz ist auf dem Vormarsch. Man kann solche Sachen sagen. Bei der KI ist das schwierig. Und gleichzeitig ist es bei der KI schon immer so gewesen, die Visionen sind um Größenordnung größer als der Geldbeutel. Mhm. Gleichzeitig braucht man einen enorm großen Geldbeutel, um auch nur ansatzweise daran zu kommen. Das hat begonnen schon in der Geburtsstunde der KI, das war der Dartmouth Workshop in den USA. Da hat man ein Summer Project on Artificial Intelligence durchgeführt. Am Ende konnte man so rudimentär Brettspiele spielen, Sprache schreiben, verarbeiten, irgendwas auf Bildern erkennen. Absolut rudimentär, aber im Prinzip die heutigen Felder der KI. Mhm. Und dann hat man überlegt, wie macht man jetzt weiter? Und man hat überlegt, wie nennt man das Ganze? Und die, ich glaube, es waren tatsächlich nur Herren damals, haben überlegt, was machen wir? Und in der Forschung ist es ja so, man muss sich wir reden von Drittmitteln, man muss sich das Geld von dritter Quelle akquirieren. Man kriegt das nicht einfach von seiner Hochschule, man muss irgendwen finden, der Geldgeber spielt. Man hat überlegt, unter welchem Label können wir das verkaufen? Und es gab zwei Vorschläge. Der eine wurde es Artificial Intelligence. Das andere war Complex Computer Applications, komplexe Computeranwendung. Mhm. Und man hat sich, viele Jahre später mal an der Konferenz erwähnt, man hat sich für Artificial Intelligence entschieden, weil da konnte man viel mehr hereinprojizieren. Mensch, Intelligenz, das ist doch das, was wir alle kennen und alle wollen. Und man hat explizit auf dieses Pferd gesetzt, Anthropomorphisierung, weil man gehofft hat, dass es die tiefen Taschen öffnet.
Spannend.
Mhm. Und ich glaube, genau diese, wenn man will, war das der Sündenfall des Fachgebiets schon zu seiner Geburtsstunde und seither ist es so weitergegangen. Wenn wir uns manche Äußerungen heute angucken, dann steckt dahinter die Idee, das kann schon alles funktionieren, aber wir brauchen Größenordnung mehr Geld, als wir haben. Wie kriegen wir das? Naja, nicht indem wir kleine Brötchen backen, sondern indem wir riesige Visionen versprechen. Und typischerweise stellen sich die Leute ja nicht hin und reden vom Terminator, den die Leute scary finden, sondern von dem persönlichen Assistent, der einem alles macht und man kriegt dann persönliches Grundeinkommen und
auf LinkedIn, ne, hast du auch jeden Tag hunderte von irgendwelchen Menschen, die dann posten, sie haben jetzt, schreib bitte ein Wort in den Beitrag und dann sende ich dir kostenlos erstmal mein Zugang zu dem besten Agenten der Welt vor, der dann für dich alles macht. Und ich finde ja an Effizienz erstmal nichts auszusetzen. Was ich ganz schwierig finde, ist, es fängt da an, wo ich eigentlich als Unternehmerin oder Unternehmer, egal mit großem oder kleinen Unternehmen, doch ein Interesse haben soll oder möchte, mit den Menschen direkt zu kommunizieren. Und wenn der Agent jetzt mir aber nur noch künstlich generierte E-Mails schreibt und dann auch noch auf meine Antworten künstlich generierte Replies, dann denke ich irgendwie, aber Leute, dann habt ihr das Unternehmertum falsch verstanden. Also in jeder Art von Dienstleistung will ich doch erstmal mit dem...
Ich glaube tatsächlich, dass das nicht zum Untergang des Abendlands führen wird, weil es genügend Leute gibt, die so ticken wie du und ich und solche E-Mails doof finden, sowohl sie abzusenden im eigenen Namen, absenden
auch
zu lassen,
zu lesen,
als auch sie zu lesen. Und die Unternehmen, die das machen, werden einfach runtergehen, Ende.
Okay, da bist du so klar.
Das wäre meine Annahme, wo ich wieder von mir selbst extrapoliere. Ich habe das wirklich probiert. Ich habe mit diesen Tools für solche Zwecke, habe versucht, mir Texte schreiben zu lassen, habe gemerkt, ich hänge an meinen Worten und an meinen eigenen Gedankengängen. Ich kann das auf der Stufe nicht durch ein Tool machen lassen. Mhm. Was ich tatsächlich gemerkt habe und wo ich das enorm hilfreich finde, jetzt habe ich meine Gedanken in irgendeiner Form und ich muss sie in eine andere konvertieren. Fantastischer Text, schick mir den doch bitte halb so lang. Und in Englisch statt in Deutsch. Nervig. Aber da ein Tool zu haben, was mir 2-3 Entwürfe macht, über die ich dann nochmal drüber lese und sie zusammenfüge und zweimal ergänze und bin in 20 Minuten fertig statt in 4 Stunden. Herrlich. Aber ich habe das probiert. Ey, das ist eine Mail, antworte doch in meinem Sinne irgendwas Freundliches, Abwehrendes. Das funktioniert nicht für mich. Ich kann das nicht.
Ja, es ist auch immer freundlich. Also es ist immer, manchmal denke ich so, ich bin ein freundlicher Mensch, aber manchmal hört man, ist ja zwischen freundlich und extrem liebenswert ein ganz großer Unterschied und es sollte auch mit Bedacht gewählt werden. Und es wird einfach immer, es klingt eben immer irgendwo generisch vielleicht auch. Aber das, wenn wir mal Beispiele angucken, wenn du sagst, okay, in deiner Arbeit, was sind die Negativen kennen wir. Also die Idee, jetzt haben wir quasi, können wir einen Haken, einen erfreulichen drunter machen, der fliegende Teppich oder die künstliche Intelligenz, die Atomanlagen irgendwie alle aktiviert, weil sie uns umbringen will, ist erstmal nicht da. Oder um das Szenario, die Welt zu retten, muss man get rid of the humans, verabschiede dich vom Mensch sein und dann nimmt die Maschine über. Wir verabschieden uns davon, aber es gibt ja auch ganz viele andere negative Beispiele, wie eben Jobverlust, dass wir in den nächsten Jahren einfach ganz, ganz viele Leute jetzt auch Klarna oder wie heißen die, Duolingo hat es jetzt irgendwie in die Nachrichten geschafft, weil sie ganz viele Leute losgeworden sind.
Klarna hat übrigens wieder zurückgerollt.
Klarna ist wieder, und Duolingo glaube ich auch, ist auch wieder zum Teil zurückgerollt, auch spannend, aber ich würde mich gerne auf die positiven mit dir konzentrieren. In deiner Arbeit, was sind die positiven, wo du sagst, dafür ist künstliche Intelligenz fantastisch?
Künstliche Intelligenz ist ja, wir hatten es vorher von der Werkzeugkiste, gell, ist viel mehr als diese Large Language Models. Die Large Language Models natürlich sind das, was man am ehesten kennt und am ehesten dran denkt. Warum? Weil sie können mit Text umgehen. Eigentlich schreiben sie nur das nächste, sagen sie nur das nächste Wort voraus, aber das kann ich natürlich in der Schleife angewendet nehmen, um den ganzen Text zu schreiben. Und das kann ich für so viel brauchen. Ich meine, alles, wo wir kommunizieren, alles, wo ich mit Dokumenten zu tun habe, überall da. Deswegen kennen alle Menschen Large Language Models. Es ist nur eine von ganz vielen Spielarten des Machine Learnings und der KI. KI ist in so vielen Sachen hilfreich. Was bin ich froh, dass ich nicht mehr jede Woche, jeden Samstag draußen stehen und einen Rasen mähen muss, sondern einen Rasenmäherroboter habe, der sich selber steuert und dass der nicht irgendwie mir über die Füße fährt, wenn ich mein Mittagsschläfchen auf der Wiese mache, hat am Ende auch mit KI zu tun. Eine ganz andere Art von KI, mit viel simplerer, weniger, die wird nicht mit mir reden, da komme ich nicht auf die Idee, sie zu meinem besten Freund zu machen, aber sie ist hilfreich. Sich im Alltag hilfreich. Das gleiche mit dem Navigationsgerät im Auto. Wir haben ganz, ganz viele Dinge, die KI-Technologie unter der Haube haben, die wir tatsächlich nicht mehr so nennen würden. Warum? Weil es jetzt halt den neuesten Schrei gibt, der noch ein bisschen mehr fancy und Magic daherkommt. Aber KI kann bei ganz vielen dieser Dinge, die wir im Alltag machen, schon helfen als ein für sich abgeschlossenes System, was ein konkretes Problem löst. Wir arbeiten in unserer Arbeit ganz viel mit Unternehmen zusammen, die auf uns zukommen und sagen, hey, wir haben ein konkretes Problem. Zum Beispiel stellen wir irgendwelche Plastikteile her auf Spritzgussmaschinen. Da geht es auf Masse, da geht es um ganz, ganz kleine Margen. Können wir ein System bauen, was uns zuverlässig vorhersagt, ob das Teil, was aus der Maschine rausputzelt, okay ist oder nicht okay, ob es weggeschmissen oder verpackt werden darf? Was nicht ein riesen Setup an Kameras braucht und ganz viel menschliche Supervision, was einfach uns hilft, dieses Problem zu lösen, damit wir uns auf die Dinge konzentrieren können, wo wir wirklich Mehrwert bringen können. Und dem konkreten Unternehmen hilft jetzt das System, was wir die letzten 2 Jahre gebaut haben, enorm. Die sind sowas von happy, dass sie das haben. Der Rest der Welt dreht sich weiter, kriegt nicht viel davon mit, weil es ein konkretes Problem löst. Und KI ist ganz häufig genau das, eine Technologie, die wir einsetzen, um konkrete Probleme zu lösen, die vorher halt nur der Mensch lösen konnte. Jetzt hattest du nach diesen Sachen, die ganz laut Gen-AI rufen, gefragt, oder wo hilft diese Sache
hilft
im Alltag?
Das?
Ich habe beispielsweise letztens an einem Forschungsantrag gesessen. Wie hilft das
kann
ohne
ich mir
Forschung?
Vorstellen.
Oh, jetzt setze ich mich auf heiße Eisen hier. Für so Forschungsanträge muss man viel Text produzieren, viel nachdenken, woraufhin man Text produziert. Man muss viel recherchieren und gucken, was haben andere dazu schon gesagt? Wo ist meine Lücke? Wo sehe ich Bedarf, den ich auch verargumentieren kann, um was Neues zu machen, um letztendlich Geld dafür zu bekommen und ein paar Jahre zusammen mit einem Team an sowas arbeiten zu können. Und ich muss sagen, solche Kreativprozesse sind enorm erleichtert worden, indem man so einen Tool als Sparring-Partner hat, so einen Claude, so einen ChatGPT, einen SwissGPT, was auch immer. Wieso? Weil ich zum einen, nehmen wir die Recherchefunktion von Perplexity, auch so ein Tool, was vor allem gut da drin ist, Internetsuche mit einzubeziehen und auf eine umfangreiche Frage ausführliche Reports zu geben. Im Rahmen vom Schreiben eines solchen Forschungsantrags muss man ganz viele berührende Aspekte, die jetzt nicht allzu viel mit dem konkret zu tun haben, was man da machen will, abchecken und gucken, okay, was ist der Stand der Forschung da? Was müssen wir tun? Die typische Art und Weise, wie das passiert, nennen die Wissenschaftler bösartig Graduate Student Descent. Im Im Machine Learning gibt es das Gradient Descent. Gradient Descent ist die Art und Weise, wie unsere Machine Learning-Modelle trainiert werden.
Graduelle und Abstufung.
Gradueller Abstieg. Man verringert einen Fehler immer mehr mit winzig kleinen Schritten, bis er am Ende klein genug ist. Oder genau so trainieren wir neuronale Netze. Und wenn das nicht automatisch geht, dann machen wir nicht Gradient Descent, sondern Graduate Student Descent. Das heißt, wir setzen einen Doktoranden oder sonstigen jungen Mitarbeiter daran, sich des Problems anzunehmen und die Wissenslücke zu schließen, was ganz viel Zeit und manuelle Arbeit kostet. Also typischerweise sagt man einem seiner jungen Mitarbeiter, hey, kannst du dir folgende konkrete Nische bitte mal vornehmen, recherchiere mal, lies Sachen und komm dann in der Woche zurück und erzähl dir eine Stunde lang davon, was du herausgefunden hast und dann gucken wir, wie weiter. Das sind natürlich Leute, die mit viel Eifer daran gehen, aber noch nicht so viel Erfahrung, die auch in dem Gebiet sich erst noch mit einlesen müssen. Das ist nie perfekt, aber kommt auf sinnvolle Ergebnisse. Man weiß dann, okay, das ist ungefähr die Richtung, die ich da habe. Kann ich da weitergehen? Muss ich da ringsherum gehen? In welche Richtung sollten wir uns positionieren? Jetzt kann man sowas mit einem Tool wie Perplexity machen, einem Tool wie Claude. Dann sagen, geh mal, recherchier mal. Deep Research nennen sich diese Tools teilweise. Man schickt die los, es dauert nicht eine Woche, es dauert 20 Minuten, dann kommen die mit einem 12-seitigen PDF-Bericht zurück und sagen, wir haben 143 wissenschaftliche Quellen analysiert, das sind die groben Richtungen, das ist, was sie sagen. Habe ich gemacht. Und das Ergebnis ist interessant. Im Detail ist das Ergebnis komplett falsch. Alles, was da drin steht, alle Details falsch, falsch zusammengefasst, richtige Sachen den falschen Autoren in die Füße geschoben, die falschen Schlussfolgerungen gezogen. Also furchtbar, man kann sich kein Stück drauf verlassen. Ich kann mich auch nicht drauf verlassen, wenn ich den jungen Mitarbeiter einfach machen lasse. Aber basierend auf dem Bericht sehe ich doch, hier, das scheint in eine Richtung zu gehen. Das sind die relevanten Leute, die was geschrieben haben. Diese Berichte tauchen öfters auf. Ich lese da rein. Das hat er zwar falsch zusammengefasst, aber die Grundrichtung hat gestimmt. Und weil ich nochmal draufgeklickt habe, konnte ich es mir zurechtfinden. Also das Tool recherchiert für 20 Minuten. Ich nehme 4 Stunden diesen Bericht auseinander, finde die ganzen Fehler und weiß am Ende bauchgefühlsmäßig gleich viel, wie wenn mein Mitarbeiter eine Woche recherchiert hätte.
Das heißt ja aber eigentlich jetzt, wenn wir positive News hätten, du wirst effizienter, dein Mitarbeiter hat keinen Job mehr.
Nee, der Mitarbeiter freut sich, dass er nicht für den Chef eine Woche lang blöde Recherchen machen muss, sondern beim Doktoratsthema weiterarbeiten darf. Das ist tatsächlich, was ich ganz viel sehe. Wir denken, hey, wenn wir effizienter werden, was machen wir denn dann überhaupt noch?
Ja genau, halb Glas voll, halb leer.
In meinem Umfeld, vielleicht bin ich in einem komischen Umfeld, aber die Leute haben alle, die füllen ihre Zeit auf mit Tätigkeiten, von denen sie nicht alle für sinnvoll halten. Und zum Beispiel Recherchen machen einfach, damit man da die am Ende in einen Satz im Proposal zusammendampft, halten nicht alle für sinnvoll. Jetzt, der Tag hat nur 24 Stunden, 4 Stunden muss man schlafen und so weiter, vielleicht auch mehr. Die Leute sind nicht auf einmal arbeitslos und wissen nicht, was sie tun sollen, weil einer von diesen blöden Tasks wegfällt, sondern sie freuen sich, sich wieder auf das konzentrieren zu können, wo man nie genug Zeit für hat.
Jetzt habe ich zwei Anschlussfragen. Ich widerspreche in meinem eigenen Training, wo ich immer sage, nur eine. Aber mir fallen gleich zwei ein. Die erste ist, okay, Effizienz heißt nicht, wenn wir das Glas halb voll sehen und uns auf andere Aufgaben konzentrieren können, dass Dinge wegfallen. I understand that. Jetzt aber, glaubst du, dass diese Halluzination, die das System noch macht, dass wir die wegkriegen, je mehr wir es trainieren? Wird es irgendwann mal dann eben das, was Sie ja über diese generelle Intelligenz uns prophezeien, dass Sie sagen, okay, wir kriegen das weg? Oder eher wie Jerry Marcus, der sagt, it's the wrong approach?
Ich stimme nicht immer mit Gary Marcus überein, aber in dem Fall stimmen wir total überein. Der total falsche Ansatz, um diese Sachen wegzukriegen. Large Language Models sind eine fantastische, nützliche Sache, aber sie haben fundamentale Schwachstellen, die liegen an ihrem Design, die liegen ganz grundlegend in der Methodik, wie man da rangeht. Das Halluzinieren ist genau so eine Sache. Man kann das mit verschiedenen Mitteln versuchen einzuhegen, ein bisschen besser zu machen, versuchen es zu flaggen, aber man kriegt das nicht weg. Und man kriegt das wahrscheinlich auch nicht arg viel mehr weg, als es jetzt ist. Und das liegt daran, wie wir die bauen. Das geht nicht weg mit GPT 5, 6, 13, 35. Es geht nicht weg.
Das heißt, du brauchst immer noch dieses, dass ich drüber gehe, es kontrolliere, gerade eben auch die Referenzen, Stimmen, die überhaupt gibt es, die Autoren.
Ja. Andere Dinge sind, also unter Halluzinieren versteht man verschiedene Sachen, unter anderem, dass die Fakten falsch sind oder so. es ist irgendwie, ich finde, eine andere Art von Halluzinieren, wenn das System große, komplexe Dokumente zusammenfassen soll und kriegt irgendwie alles, was in der Mitte steht, nicht wirklich mit, sondern nur den Anfang und den Schluss. Mhm. Es kommt auch selber bei raus, die Ergebnisse sind falsch oder und nicht gut, aber die technische Grundlage dafür ist wiederum eine andere. Letztendlich haben wir dann auch das, dass die Systeme so gebaut sind, uns immer extrem zu gefallen. Letztens hat OpenAI ein Update zurückgerollt, weil die neueste Version ihres Modells, also sie haben es dann monatelang, also auf x Monate vorher zurückgesetzt, warum die aktuellste Version, ich glaube, das war Anfang Mai rum.
Habe ich gehört, ja, weil sie zu nett war.
Weil diese aktuellste Version so darauf bedacht war, immer nur zu bestätigen den Fragenden, dass sie gesagt haben, dass das ist ja nicht mehr hilfreich. Also da wurde auch nicht mehr irgendwie kritisch hinterfragt oder irgendwas. Und da sind vermutlich ein Haufen Katastrophen passiert. Man stellt sich nur vor, Leute, die da ihre psychischen Probleme besprechen. Das System sagt
das
ja, du bist wirklich
ein Loser. Auch eine Frage. Jetzt hast du es voll super vorweggenommen. I love it. Psychologischer Support. Ich finde spannend, auf LinkedIn gibt es auch immer meine Quelle für KI-Katastrophen oder KI-neueste Dinge. Du siehst nicht sehr wissenschaftlich von meiner Seite. Es gab vor ein paar Monaten einen Menschen dort, der hat anscheinend einen Chatbot kreiert, ich nenne jetzt nicht den Namen, und hat dann gesagt quasi, er würde mit ihr, es ist eine Frau, monatelang reden, vielleicht hast du den Post auch gesehen, und würde total froh sein, wie empathisch, und er hätte jetzt einen langen Dialog mit dieser Frau geführt, warum sie eigentlich auch als Maschine Empathie empfinden kann. Und dann hat er diesen Dialog zwischen ihm und dieser Maschine abgebildet und hat gesagt, also wenn ihr sie auch haben wollt als psychologischer Support, dann schreibt mir wieder ein Wort und drop me a message. Und dann war der letzte Satz, dass diese Frau, diese Maschine gesagt hat in einem ihrer Statements so ungefähr, ich zitiere nicht wortwörtlich, quasi ich bin dir da zu dienen. Jetzt, ich habe mein Postgrad in Executive Coaching gemacht, habe nicht Psychologie studiert bis zur Gänze, aber auch ich weiß, dass kein Psychologe der Welt, der irgendwas von sich hält, sagen würde, ich bin dir da zu dienen. Und dann noch hat, um es eins draufzusetzen, der Mann hat er gesagt, sie hätte ihm dann ein Bild von sich generiert, geschenkt. Und man sah eine junge, hübsche Frau, real aussehend, in einem Star Wars-ähnlichen Kostüm, wo man die Brüste angedeutet durchsah, ganz dünn. Auch das, finde ich, sagt mehr über den Anwender als über die Empathie und Intelligenz der Maschine aus. Aber es sagt natürlich den manipulativen Charakter aus. Also es zeigt die Gefahr dahinter, dass du als Anwender einfach extremst erkannt wirst.
Ja. Oh, so viele Anschlussmöglichkeiten. Ich weiß gar nicht, ob unsere Zeit dafür reicht. Vielleicht kurz auf das Letzte. Shannon Weller hat ein fantastisches Buch geschrieben, The AI Mirror, wo sie eigentlich das ganze Buch lang diese eine These von verschiedenen Seiten beleuchtet, die perfekt belegt ist. Also das ist nicht eine These, das kann man als Fakt betrachten. KI-Systeme sind ein Spiegel unserer selbst. Warum? Weil sie auf Machine Learning basieren. Machine Learning basiert, das hatten wir ganz am Anfang, auf diesem Datenset von Eingabe zur Ausgabe. Worauf ist das Large Language Model trainiert? Auf unserem gesamten Internet von Texten, die wir dort hinterlassen haben. Also alles, was jemals digitalisiert wurde, plus unsere ganzen Reddit-Foren und auch die hässlicheren Foren, 4chan und noch hässlicher. Und alle Newsartikel und alle Bücher, copyrighted oder nicht, da hat man sich ja wenig Gedanken drum gemacht. All das ist da drin. Das heißt, diese Systeme, das Bild, das diese Systeme von der Welt haben, und eben, ich glaube, es hilft uns immer an alle diese anthropomorphisierenden Wörter. Die Systeme haben ein Bild der Welt, sie simulieren eins. Es ist immer eine Simulation. Es ist Simulation, Simulation, Simulation. Dieses simulierte Bild der Welt, was sie haben, basiert nur auf unseren Texten. So, was sind da für Texte drin? Alle Science-Fiction-Geschichten, die hier im Internet standen. Wie wird dort ein KI-System porträtiert? Na, so wie sich das Science-Fiction-Autoren vor ungefähr 100 Jahren der Blütezeit der Science-Fiction das vorgestellt haben.
Ah, deswegen das Outfit dieser jungen Dame.
Deswegen das Outfit, deswegen das Auftreten. Wo haben die das her? Nicht, weil sie bewusst sind und das ist ihre Persönlichkeit. Das haben sie aus unseren Daten gelernt, natürlich. Es gibt in der Wissenschaft und spezifisch im Machine Learning diesen Gedanken, wenn es verschiedene Hypothesen gibt, die ein Phänomen erklären, dann sollte man sich für die einfachste Hypothese entscheiden. Im Machine Learning nennt sich das Occam's Razor, nach William von Ockham, ein Philosoph und Theologe im Mittelalter in England. Und damals wurden die Sprüche wahrscheinlich zu anderen Problemen gesagt. Aber im Machine Learning hat man Occam's Razor übernommen als eine Grundannahme, die einen leiten sollte, um Modelle zu entwickeln. Wenn ich verschiedene Modelle bauen kann, die das gleiche Problem modellieren, entscheide ich für das Einfachste. Ich finde, das sollte uns auch guiden. Wie sagt man das auf Deutsch?
Leiten.
Oh, wunderbar, genau. Das sollte uns leiten, wenn wir interpretieren, warum ticken diese sehr, sehr, sehr komplexen Modelle so, wie sie tun, oder? Sind sie bewusst geworden, haben Gefühle und verstehen mich zur Gänze und sind mein Significant Other? Maybe. Aber die viel wahrscheinlichere Hypothese ist, die haben einfach alle Daten gelesen, die auf dem Netz standen, wissen deswegen ein bisschen was über, wie Menschen typischerweise ticken und haben vor allem ganz viele Dialoge aus der Science Fiction gelesen, wo sich Menschen in KI-Systeme verlieben und so weiter und so fort und spiegeln das. Das ist nicht, was sich die Maschine ausdenkt. Das ist das, was wir Menschen uns ein paar Generationen vorher ausgedacht und in Geschichten gepackt haben.
Wenn wir uns nicht darauf verlassen können, aufgrund des Vested Interests von den Leuten, die diese Maschinen zum Teil entwickeln in den großen Firmen, dass sie in our best interest handeln. Wie müssen wir, und wir gehen ja bei Make It Click immer von, wie kommunizieren wir, wie können wir es klicken lassen im positiven Sinne, wie müssten wir kommunizieren oder müssen wir handeln, um eben solchen Misuse, vor allen Dingen für Menschen, die emotional vielleicht nicht so robust, resilient aufgestellt sind und denken, boah, das ist jetzt mein bester Freund, der mich aus der Einsamkeit rausbewegt und eigentlich macht er mich einsamer, weil ich den ganzen Tag nur noch mit einer Maschine rede, die mir sagt, was ich hören will. Was müsste geschehen oder muss geschehen eigentlich jetzt?
In der Kommunikation ist es relativ klar, oder? Weniger anthropomorphisieren. Ich habe mich sehr früh entschieden, beispielsweise in allem, wo ich schreibe oder spreche, nicht von einer KI zu reden, so wie man von einer Person redet, sondern von einem KI-System. Nicht von einer KI. Es ist immer ein KI-System, es ist ein Ding. Das andere klingt mir zu sehr nach Person. Es
nach
ist
Mensch.
Schon rein linguistisch schon zu nah dran an uns. Ich glaube, auf solche Dinge kann man achten. Als Entwickler von solchen Systemen können wir darauf achten, wie lassen wir das System daherkommen. Ich habe festgestellt, ChatGPT ist über die letzten Monate, ich meine, es existiert jetzt ja auch schon seit November 22, also mehr als ein paar Monate, es ist nahbarer geworden und es kommt mir näher. Wenn ich mit was, das ist ein Beispiel von einer Projektleiterin, die ich sehr gut kenne, gesagt hat, hey, da ist was in einem großen Projekt enorm schief gegangen und sie musste sich einfach kurz irgendwo auskotzen und hat dem System gesagt, mir ist gerade das und das passiert. Und zurückkommen, oh du Arme, das tut mir aber leid, du musst dich furchtbar fühlen. Trink doch erstmal einen Kaffee und willst du mir noch mehr davon? Das war die Antwort von ChatGPT. Und das war nicht die Psychophantic-Variante, die wieder zurückgenommen werden musste, weil die speichelleckerisch war, sondern das war die Variante, die offenbar alle gut fanden. Und wenn wir unsere KI-Systeme so bauen, dass sie so klingen, dann ist das, glaube ich, für den Moment gut, für dass die Kasse klingelt. Warum? Weil es unsere ganzen Bindungshormone und so anschmeißt. Es klingt wie ein Mensch, es tut wie ein Mensch. Wir können gar nicht anders, als uns an das Ding zu binden. Wir kennen alle noch, wie hieß die Serie mit der Film mit Tom Hanks, wo er auf der Insel verschollen ist. Und dann,
Castaway.
Castaway. Und er hat Wilson, oder?
Gesicht.
Er hat
den, Wilson auf den Basketballball.
Malt das Gesicht auf den Ball und das ist dann sein. Wir sind als Menschen so anpassungsfähig. Wenn wir nichts anderes haben, verlieben wir uns in einen blöden Ball. Mit dem, ich glaube, mit Blut war das Gesicht drauf gemalt.
Ja, genau, hat das Gesicht drauf gemalt, ja.
Wie viel mehr sind wir bindungsfähig an einen Bot, der unsere Sprache redet und uns anschleimt? Sehr
aber macht dir das nicht, also ich finde das so gruselig, die Vorstellung.
Ja, finde ich auch. Es käme mir auch nicht in den Sinn, aber offenbar viele andere Dinge kommen mir auch nicht in den Sinn, von denen andere Menschen abhängig werden. Wir sind da, glaube ich, anfällig. Und eine Sache wäre, auch beim solche Systeme entwickeln, einen gewissen Abstand zu wahren, denke ich. Das wäre gut. Und ich sehe mit einer gewissen Befremdung, dass die großen Konzerne offenbar alle umgeschwenkt sind, auf genau das nicht zu machen, weil es besser ist für Kasse machen.
Ja.
Also ich sehe ist da ähnlich wie, wir wissen alle, wie viel Zucker nicht gut nötig wäre und wie viel nicht gut wäre in bestimmten Nahrungsmitteln und wie viel ist drin. Das X-Fache, warum? Weil, man greift dann halt eher dazu.
Also it's undecided yet, oder? Was der Outcome sein wird. Obwohl wir denken, die großen Firmen haben wahrscheinlich am Ende immer das Sagen. Wir wissen ja noch nicht, mit was jetzt Wir sehen mal.
Ich bin da vor einer Weile, ich hatte das große Privileg, den letzten Herbst auf Sabbatical zu sein. Mhm. Bei den Wissenschaftlern heißt das ja nicht nichts machen, sondern es heißt einfach Zeit zu haben Research. Zum Nachdenken, woanders zu sein, viele Gespräche zu führen. Und ein Gedanke, mit dem ich da rausging nach vielen Gesprächen war, ich glaube, es gibt eine große Möglichkeit, diese Systeme anders zu gestalten, als wie das momentan gemacht wird, und zwar sie pro-human, für den Menschen zu designen. Das hat viel damit zu tun, viel mit den Interfaces, aber nicht nur, auch mit dem Alignment der Systeme. Aber jetzt schließe ich erstmal den Gedanken ab bei dem pro-human. Ich glaube, wenn wir die Systeme so designen, dass sie nicht maximal abhängig machend sind, maximal mit unseren internen Bindungsmöglichkeiten, diese Hacken spielend, genau, wenn wir sie so bauen, dass sie einfach wirklich nützliche, gute Werkzeuge sind, aber auch unterscheidbar bleiben von uns, dann sind das eigentlich Produkte, die erstens unseren menschlichen Kern nicht beliebig kaputt machen, weder unser Gefühl für, dass wir selber noch Verantwortung haben und was machen können im Leben und im Fahrersitz sitzen, noch unsere eben Bindungsfähigkeit und so weiter. Und das heißt, es müssten eigentlich auch Produkte sein, die wir letztendlich mehr lieben als Nutzer, als Konsumenten. Und das heißt auch, die der Wirtschaft gut tun. Und hey, vielleicht ist das auch eine Chance für unsere Länder, wenn amerikanische Konzerne eben auf menschliche Kopien abzielen, europäische, schweizerische KI-Systeme zu entwickeln, die anders auftreten, den Menschen weniger wehtun, nicht wehtun, die ihnen gut tun, und die deswegen auch eine enorme Business-Opportunity bieten. Eigentlich müsste das ein USP darstellen. Systeme bauen, die uns gut tun.
Ich frage mich einfach immer, ob die Katze oder die Box der Pandora dafür nicht schon aus dem Sack ist. Weil wenn ich mir dieses neueste Videoprodukt, Feo da, diesen Video-Generator für Deepfake.
Oh, Veo würde ich sagen. Keine Ahnung.
Veo 3 angucke. Mein Sohn kam gestern und hat gesagt, Mami, guck mal, was mir irgendwie KI geschickt hat. Mhm. Ich glaube, er spielte Roblox und dann kam irgendein Video von einer Frau, aber die Kinder sind ja erst 11 und kann schon sehr genau erkennen, hey, das ist KI, obwohl es auf den ersten Blick sehr, sehr real aussieht. Aber ich kann noch nichts, ja, für Marketingzwecke, aber ich kann da noch nicht den Turn entdecken, wie wir da den Turnaround wieder schaffen und diese Genie wieder zurück in die Bottle bekommen. Weil, also ich meine, die Deepfakes sind eine Katastrophe. Der Papst, was, hat jetzt ganz viele Sachen gesagt angeblich und wurde in Videos gezeigt, die er also ja nie gesagt hat. Und um nur ein Beispiel zu nennen, oder eben Kriege, die es nicht gibt oder Katastrophen, die es auch nicht gab. Ich meine, das ist, wie geht es
damit? Ich glaube, man muss überlegen, was haben wir und geht nicht wieder weg und was ist im Fluss. Ich glaube, die Fähigkeit, technische Systeme Inhalte auf oberflächlich hervorragender Qualität zu liefern, die ist da, die geht nicht wieder weg. Oder wir haben das bei Text. Wir haben das offenbar bei Videos, wir haben das bei Audio. Warum sage ich oberflächlich hervorragender Qualität? Ich merke zum Beispiel, wenn ich diese Texte lese, dass die gedanklich relativ flach sind. Da kommt eigentlich selten was raus, was irgendwie 1, 2, 3 Schichten von oh wow hat, sondern die sind grammatikalisch super, die sind toll formuliert, die sind viel freundlicher, als ich das hinkriegen würde, wenn man das will und so. Aber die Gedanken da drin sind flach. Das Gleiche bei den Videos, oder? Diese ganzen Videos finde ich, also meine LinkedIn-Bubble ist übergelaufen die letzten Tage von, oh, guck dir diese WO3-generierten.
Ja, diese Door Brothers, die da in Berlin ihre Studios haben, das sind so die größten mit diesen Deepfake-Videos, glaube ich.
Ey, guck dir an, diese Videos, kein Mensch kann mehr Fake von Realitäten unterscheiden. Ich denke so, naja, wenn ich ein Video sehe auf Deutsch, in einem deutschen Kontext, was daherkommt, stylistisch wie ein Fox News-Video, einfach von der Art und Weise, wie die Interviews geführt werden, wie extravagant die Moderatoren sind, wie gestylt und sonst was, dann sage ich, kann ich sehr gut unterscheiden, wird in Deutschland nie passieren.
Ja, absolut.
Warum ist das wieder so und warum wird sich das auch nicht so schnell ändern? Die Dinge sind natürlich Machine Learning-Systeme. Die sind auf den Daten trainiert, die da sind. Man braucht alle, die man kriegen kann. Was ist verfügbar? Influencer-Videos und Newsclips. Amerikanischer Machart. Genau das kann man wunderbar faken. Alles andere, einen biederen Bericht vom, keine Ahnung, vom deutschen Provinzfernsehen, die gibt's halt weniger im Netz. Und entsprechend haben die auch nicht Eingang gefunden in die Trainingsdaten und entsprechend sehen die Videos auch nicht so aus.
Mhm. Gut, das kommt dann noch wahrscheinlich irgendwann mal.
Oder eben auch nicht. Man sieht das ja auch bei den Textgeneratoren, dass sie manche Sachen sehr gut können und
manche
und andere
nicht.
Einfach, gut, Text ist tatsächlich mehr verfügbar, aber sie können das gut spiegeln, da haben wir den Spiegel wieder, was sie oft gesehen haben.
Wir haben es ja auch schon früher gesagt, oder? Als das Fernsehen kam, war die große Angst der Schauspieler, es gibt kein Theater mehr. Heute füllen sich in manchen Städten die Theatersäle, unter anderem in Zürich, schneller denn je, dass man überhaupt ein Ticket noch irgendwie, muss man gucken, dass man noch ein Ticket hat oder bekommen kann. Insofern ist vielleicht eine andere Art, die dann auch wie in der Kreativität. Die Modemarke, ich glaube es war Etro, hat ihre letzte Kollektion nur mit KI generiert. Also nicht die Kollektion, aber die Werbung. Das heißt, die Models waren alle KI generiert etc. Und dann hat man sie gefragt, den Creative Director, der übrigens gesagt hat, es dauert ewig. Also das fand ich noch spannend. Der gesagt, es ist wirklich ein kreativer Prozess, die so zu prompten, die Maschine, bis man die Ästhetik hat, die man haben möchte. Aber er sagt, nein, er wird jetzt nicht nur darauf zurückgreifen, sondern es ist ein Mittel und dann geht man wieder auf richtige Models und vielleicht macht es einfach nur den Blumenstrauß bunter. Mich würden noch zwei Sachen interessieren und zwar, du bist selber Vater von einem Jungen. Worauf achtest du, wenn du sagst, okay, wie kann man unsere Kinder erziehen, dass sie selber noch was wollen, selber noch die Schönheit von Sprache lernen, selber künstlerisch sind. Wie kann man sie dazu erziehen und wie kann man sie vor den Inhalten schützen, die man nicht haben will? Die größte Thematik in den Schulen im Moment.
Er ist noch jung und im Kindergarten, insofern kommt da vieles wahrscheinlich erst mal auf mich zu. Aber ich nehme das jetzt auch aus der Brille Hochschullehrer wahr. Ich glaube, die Rolle von Lehrpersonen, Erziehungsberechtigten ändern sich dahingegen, dass, glaube ich, Motivation eine viel größere Rolle spielt. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch keine furchtbar neue Erkenntnis. Es verstärkt sich nur weiter. So viele Dinge buhlen um die Aufmerksamkeit. Und gerade als junger Mensch, man muss viel, es ist viel, was man muss. Man hat noch nicht viel Erfahrung, um einzuordnen, was muss man denn davon tatsächlich und was nicht. Gleichzeitig ist alles interessant. Ich merke das bei meinen Studierenden, die sitzen, mittlerweile ist unser typischer Student, Studentin, ist ein Teilzeit, studiert in Teilzeit. Ich unterrichte Informatiker unter anderem, die sitzen immer vor ihrem Laptop im Unterricht, um die Sachen nachzuvollziehen. Ich hoffe natürlich, dass die Vorlesungsfolien da drauf haben. Aber ich bin mir sicher, die haben dort den Slack-Channel, wahrscheinlich den Slack-Channel und sonstigen Teams-Chat von ihrer Arbeitsstelle. Und alles, was ich sage, konkurriert in dieser Sekunde mit den Messages ihres Chefs. Hey, kümmere dich ums Projekt. Wie sieht's aus? Hey, du kannst bei uns Teamleiter werden. Streng dich ein bisschen mehr an. Den Schein schaffst du auch so oder geht mit ein bisschen weniger Aufwand. Die Leute sitzen in der Zwickmühle, dass alles, die Illusion besteht, dass alles gleichzeitig verfügbar ist. Außerdem besteht die Illusion, die Vorlesung kann ich mir später noch angucken auf zweifacher Geschwindigkeit. Und die Gefahr besteht, dass die Leute am Ende gar nichts mitnehmen vom Unterricht. Warum? Weil wir es nicht geschafft haben, sie zu motivieren, sich mit dem auseinanderzusetzen, wo es sich wirklich lohnt. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wesentliche Sache, den gerade jungen Menschen, unseren Kindern, unseren Studierenden, ein Gefühl dafür mitzukriegen, wo lohnt es sich, was selber zu können. Ich mache ja nicht Schreibübungen in der Schule, damit ich so ein guter Schreiber werde. Die wenigsten von uns verdienen später ihr Geld mit Schreiben. Aber alle von uns müssen später schreiben. Und wenn es nur ist, ich muss dem Chef noch kurz die Gründe aufführen, warum ich finde, befördert zu werden. Ja, wenn ich das nicht formulieren kann, und ja, ich kann das ChatGPT machen lassen, aber wir erinnern uns dann vorher, erstens ist es halluziniert, zweitens ist es flach in seiner Argumentation. Ich mache Schreibübungen, um denken zu lernen. Und das muss ich einfach so und so oft machen. Auch mein Kindergartenkind fragt mich schon, Papa, warum muss ich das trainieren? Fahrradfahren, Skateboardfahren, solche Dinge. Ich sage, weil wir Menschen so funktionieren, dass wir eine gewisse Anzahl Wiederholungen brauchen, bis wir es können. Wir können es nicht beim ersten Mal, wir müssen es oft machen und auf einmal geht's. Und das ist mühsam, das tut auf manchmal eine ganz reale Art und Weise weh, also beim Skateboardfahren, wenn man runterfällt, habe ich gerade selber erfahren. Bei anderen Dingen ist es mehr, man muss sich psychologisch dazu motivieren, es jetzt doch noch ein paar Mal zu machen. Und wenn wir zu oft auf den Knopf drücken, der uns sagt, ja komm, ich schreibe das für dich, ich mache das für dich, ich tue das für dich, ich recherchiere das für dich, ich fasse das für dich zusammen, dann ist das für jede dieser einzelnen Aufgaben vielleicht total legitim und gut. Aber wir haben die Möglichkeiten verpasst, persönlich in das hineinzuwachsen, was unser Potenzial wäre. Und dann werden wir es nie erreichen. Und dann gilt dummerweise auch noch dieses, noch so ein Spruch, vorhin hatten wir schon einen, wie war das, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Irgend sowas habe ich mal in meiner Kindheit gehört, oder? Wir können manche Sachen besser lernen, wenn wir jung sind, da sind wir noch aufnahmefähiger, das Gehirn noch plastischer. Ich fürchte, wenn wir das nicht schaffen, also auch gesamtgesellschaftlich, hinzukriegen, dass die Leute verstehen, wo diese Tools gut sind, aber auch, wo ich in mich selber und meine auch Charakterbildung, nicht nur Skills, investieren muss, um am Ende die Person zu sein, die ich sein will mit 40, 50, 60, 70, 80, 120. Das wird ansonsten ein miserables Leben. Und deswegen
Nein, ja, sage ich. Absolut richtig. Wollte ich nicht unterbrechen.
Deswegen hat eine hoffnungsvolle Zukunftsaussicht ganz viel damit zu tun, an der richtigen Stelle Nein zu sagen, auch zu solchen Tools, die ansonsten prinzipiell hilfreich sind.
Ich finde, das ein richtig Nein zu sagen und auch mal auszuhalten, nicht gleich eine Antwort zu haben. Also ich glaube, mal selber, was natürlich schon dieses Suchtpotenzial, ne? Ich stehe am Morgen auf, das hast du in deinem TED-Talk schön gesagt, dieses auf dem Boden die Hände hoch und sagt, liebes ChatGPT, du bist so großartig, GPT, sag mir, was ich essen soll, sag mir, wen ich heiraten soll. Das fand ich sehr schön, oder wie die Schweizer sagen, sehr eindrücklich, nachvollziehbar an deinem TED-Talk. Und ich glaube, da ist die Gefahr, du kriegst für alles eine Antwort und du musst nicht mehr selber denken, du musst nicht mehr selber Dinge erfahren, spüren. Und ich glaube, sich zu zwingen, zu sagen, nein, ich muss jetzt erstmal selber überlegen, ist vielleicht auch die Aufgabe von uns Eltern.
Ich muss selber überlegen und ich fand als Schüler immer die Aussage mancher Lehrer, Antworten sind total überbewertet, wenn ihr die richtigen Fragen stellt, das ist toll, ich fand das immer total doof, ich habe gerne Antworten gegeben. Ich habe sehr erst viel später verstanden, nicht jede Frage ist per se gut. Es gibt tatsächlich wirklich dumme Fragen.
Es gibt auch dumme Fragen.
Auch wenn Lehrer gern was anderes sagen.
Ja, genau. Nein, es gibt das, sage ich meinem Sohn auch immer.
Aber es gibt Fragen, da zeigt, dass du dir die Frage stellst, dass du mitgedacht hast. Und zaubert ein großes Smile in das Gesicht der Eltern, der Lehrer. Und zu merken, wo lohnt es sich zu hinterfragen, wo lohnt sich ein Denkprozess und wo gibt es auch kein richtig und falsch, sondern ich muss für mich zu einer Entscheidung kommen. Ich glaube, jeder von uns, der geheiratet hat und darin glücklich ist, weiß, dass es ein Entscheidungsprozess war, den man irgendwie treffen musste und man konnte mit vielen Freunden drüber reden und keiner konnte sagen, na, mach das ja nicht oder tu das, aber in manchen Fällen haben sie das getan, aber am Ende, man muss zu Entscheidungen kommen können im Leben über Sachen, wo es kein richtig und falsch gibt. Und da hilft mir auch eine faktenbasierte Pro- und Kontraliste nur ein Stück weit weiter. Es ist ein Baustein in dem Prozess, aber nicht das finale Ergebnis.
Und das auch selber auszuprobieren. Ich hatte als Studentin in dem Fall, ich hatte teilweise über Strecken sehr, sehr starke Panikattacken Anfang meiner 20er. Und in der Nacht, das waren so die schlimmsten, nachts um 2, aufwachen, Schweiß gebadet und so denken, oh, jetzt sterbe ich. Und dann gehst du zur Therapie oder was auch immer und guckst dann, woher kommen die, und das ist wahnsinnig mühsam. Und heute denke ich mir, Mensch, nachts um 2 hätten die dann, heute nehmen sie ihr Handy und sagen, oh mein Gott, lieber, was auch immer es dann ist, der Therapiebot, was mache ich jetzt? Aber die Schönheit eigentlich dieser Erfahrung damals retrospektiv ist, dass ich selber sagen kann, ich habe für mich einen Mechanismus gefunden, damals als Jugendliche, als Studentin, ich hatte schon lange keine mehr, damit umzugehen. Und innerhalb der Tragik oder innerhalb dieser Panikattacke zu lernen, du kannst dich auf dich selber verlassen und auf das, was du gelernt hast, wieder hochholen und quasi auch das aushalten, bis es irgendwann mal gar keine mehr gibt. Und das nehmen wir uns natürlich auch. Wenn wir jedes Mal sofort, wenn wir ein unangenehmes Gefühl haben, wenn wir traurig sind, wenn wir irgendwas nicht haben wollen, sofort quasi eine Maschine haben, mit der wir das darüber reden können, finde ich, ist die Gefahr, dass wir verlernen, uns unsere Selbststärke und der inneren Stärke, diesen Resilienzmuskel auch zu trainieren.
Ich glaube, was wir tun werden in Zukunft ist, kannst mich dann zu viel Optimist nennen oder so, aber
nein, das finde ich schön.
Was wir momentan machen, ist, wir versuchen irgendwie dieses System als Cash-Cow zu melden. Funktioniert noch nicht so gut. Alle großen Anbieter machen damit rasende Verluste. Und momentan ist die Hoffnung, dass sie das günstig anbieten können, den Markt erobern und dann das nächste Amazon für KI zu werden. bedenklich. Okay, das ist, was wir machen. Wir versuchen, damit Geld zu verdienen. Und es ist okay, unsere Wirtschaft braucht Geld. Wir brauchen Geld. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir diesen Aspekt von, wie können wir dieses Thema einsetzen, dass sie meinetwegen gerne Geld verdienen und Gewinne abwerfen, aber dass sie das unterstützen, was uns menschlich macht, das, was das Leben eigentlich lebenswert macht, dass das Produkte sein werden, die wir mögen werden. Und warum nicht KI-Systeme? Ich meine, absolut schäbige, simple, einfachste KI-Systeme, also Machine Learning-Ansätze, schaffen es innerhalb von Mikrosekunden, unsere Browsing-Daten zu durchsuchen und für einen Suchbegriff die richtige Werbung anzuzeigen. Also die richtige, oder? Ja. Ich weiß nicht, wie oft hast du schon auf so einen Werbebanner geklickt? Bei mir passiert das alle Schaltjahr mal.
Ich krieg's nie und ich versuche sie mal wegzudrücken und ärgere mich dann, wenn ich dieses Kreuz nicht gleich sehe und dann guckst du, wo du die ist. Katastrophe.
Aber die gleichen Sachen arbeiten bei Social Media im Hintergrund, um dir deinen Feed zu bauen, der anders aussieht als meiner und der anders aussieht, je nachdem, was du dir auch nur eine Mikrosekunde länger anguckst und so. Aber das sind simpelste Machine Learning Systeme, wirklich absolut simpel, oder? Aber die schaffen es, unser Verhalten zu ändern und damit unsere Einstellungen zu ändern, indem sie uns Sachen anzeigen und andere vorenthalten. Warum? Und manche Leute bezeichnen das dann als Manipulationsmaschinen. Warum nicht diese Fähigkeit von KI-Systemen offenbar zu Manipulation eingesetzt zu werden, einzusetzen dazu, uns dahingehend zu manipulieren, wie wir gern manipuliert werden würden? Bessere Beziehungen einzugehen, mal wieder nicht Doom zu scrollen auf meinem Lieblings-Social-Media-App, sondern den besten Freund wieder anrufen, den ich schon eine Weile nicht mehr angerufen habe, weil es mir meinetwegen darstellt, dass, hey, ihr beide denkt gerade über ähnliche Sachen nach, weil guckt mal eure Postings an. Auf unterschiedlichen Plattformen, die ihr gar nicht voneinander. Warum nicht die Systeme einsetzen mit, und dazu braucht es nicht AGI oder sonst was, es geht offenbar mit den allersimpelsten Tricks. Warum nicht die Systeme einsetzen für das, was wir eigentlich am Leben schätzen? Da gibt es so viel, KI könnte man dafür nutzen und wir würden uns sehr, sehr wohl damit fühlen. Anstatt, dass wir denken, oh, was ist das für ein creepy Zeug? Ja, vielleicht nicht, wenn es auf irgendeinem Server eines Large Multinational Corporate läuft. Vielleicht mehr, wenn das Open Source ist und unter meiner Kontrolle und mit niemandem geteilt wird. Aber ich glaube, wir könnten Technologie durchaus auch für solche Dinge nutzen. Und ich halte es für gar nicht ausgemacht, im Sinne von, uiuiui, die Büchse ist offen, wir kriegen die nicht mehr zu, dass wir gute, hochqualitativ daherkommende, produzierte technisch erzeugte Inhalte haben, ja, das geht nicht wieder weg. Aber was wir damit machen, auch wie wir uns organisieren, für was wir diese Sachen noch einsetzen, ich glaube, wir werden dann noch auf bessere Ideen kommen als nur Cash Cow.
Das wäre zu wünschen. Neue Studien gerade kamen raus, ich glaube aus Amerika auch, wo Spitäler in der Notaufnahme testen, KI versus erster Arzt, den die Patienten dann sehen, wenn sie die Symptome eingeben in quasi den Befunden und das, was sie rauskriegen. Logischerweise KI schneller, weil es halt sehr schnell Daten vergleicht. Und dann sagten die Ärzte letzte Woche, mit denen ich mich unterhielt, ja, unsere Zukunft sieht auch ziemlich schwach aus, weil ich glaube, wir können dann, wo haben wir dann noch unseren Platz, wenn wir keine Befunde mehr stellen? Und da lustigerweise habe ich gesagt, ich fände das eigentlich gar keine schlechte Idee zu sagen oder eigentlich eine positive Aussicht, weil der Arzt ist dann dazu da, die Diagnosen zu übermitteln und der Psychologe eigentlich eher zu sein. Das heißt, da wird die Ausbildung der Ärzte einfach nochmal eine andere. Die kriegen sehr viel mehr eine kommunikative, psychologische Ausbildung, nehme ich dann an. Du arbeitest ja auch an solchen Modellen, wo man die Bildgebung quasi oder die Erkennung von diesen Bildsätzen, Datensätzen optimiert. Wie siehst du der Ausblick für die Ärzte und Ärztinnen, die hier zuhören? Haben die noch einen Job?
Oh ja. Das ist
Herr Professor Stadelmann, jetzt. Was ist die Zukunft?
Das ist so ein fantastisches Beispiel, weil da haben ja durchaus auch sehr, 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 sehr große Namen sich in den letzten Jahren weit aus dem Fenster gelehnt. Geoffrey Hinton, mittlerweile hat er den Nobelpreis für Chemie für Physik. Für seine Arbeit an neuronalen Netzen letztendlich bekommen. Schon in den 2010er Jahren gesagt, also Radiologe muss man nicht mehr werden, das sei ja total am Aussterben.
Das und tatsächlich Sie auch gesagt letzte Woche.
Die Benchmarks haben ihm recht gegeben, oder? Gute KI-Systeme haben schon 2017 einen großen Datensatz an radiologischen Befunden im Schnitt besser diagnostiziert als die besten Ärzte der Stanford-Klinik. Und was ist seither passiert? wir haben eine Shortage von Radiologen, weil sich manche Leute das zu Herzen genommen haben und eine andere Fachrichtung eingeschlagen haben und heute gibt es zu wenige. Kaum ein Radiologe ist wegrationalisiert worden, obwohl die KI-Systeme super darin sind. Warum? Weil Herr Hinten nicht daran gedacht hat, dass ein Radiologe für ein paar Sekunden auf das Bild guckt und danach weiß, was er gesehen hat. Das kann man jetzt rationalisieren und noch einen Ticken schneller machen. Und danach muss er überlegen, was hat das mit der Krankengeschichte dieses Patienten zu tun? Was hat er sonst noch gemacht? Was sagt eigentlich das CT? Was für Medikamente nimmt der? Ich muss mit dem Menschen reden. Und so weiter und so fort. Und all das macht das System, was auf Computer Vision und medizinische Bildverarbeitung trainiert ist, nicht. Arvind Narayanan, Informatikprofessor an der Princeton University, hat einen fantastischen Post geschrieben. Ich habe ihn auf LinkedIn die Tage gesehen. Ich weiß gar nicht, ob der Zeitungsartikel, den er zitiert, sein eigener war oder einen, den er als Aufhänger nimmt. Er ging so in die Richtung, dein KI-Radiologe wird noch eine Weile auf sich warten lassen.
Okay.
Und er sagt, spannend. Einer der Gründe ist, obwohl die Systeme wunderbar gut sind im Angucken der Bilder, eben es ein Job besteht nicht nur aus vielen Tasks, schon das kann man sagen, oder KI-automatisiert Tasks, ein Job ist mehrere Tasks, aber auch das greift zu kurz. Ein Job ist nicht ganz viele Tasks, sondern wenn du deinen Job, ich meinen nehme und wir zerlegen den in jeden einzelnen Task und wir haben ein KI-System, als würde jeden einzelnen Task ganz gut können, dann wäre trotzdem unser Job noch nicht gemacht, weil die müssten ja auch noch miteinander reden können. Die müssten sich ja noch austauschen, die müssten ja noch entscheiden, wann mache ich denn welchen. Es gibt ganz viele Dinge an der Schnittstelle zwischen Tasks, die unglaublich schwierig zu automatisieren sind, wenn überhaupt, die auch wenig mit Intelligenz im klassisch messbaren Sinne zu tun haben. Und KI ist nirgends dort. Und man kann verschiedene Dinge halten von dem forschungsähnlichen Aufsatz, den Apple-Wissenschaftler kürzlich veröffentlicht haben, die Illusion des Denkens. Oder?
Aber, Furore gesorgt.
Ja, genau, aber womit sie total recht haben, weil es einfach mal wieder stating the obvious, einfach wieder zu sagen, es ist eine Illusion von Denken. Es simuliert zu denken, indem es Wort für Wort hinschreibt nach Mustern, wie man halt typischerweise Worte aneinander reiht. Und wenn ich das auf Mustern trainiere, die zu gutem Denken passen, dann ist das eine Illusion von Denken, aber steckt nicht mehr dahinter als statistische Vorhersage von Wörtern. Auf eine unglaublich clevere, tolle Art und Weise, wir müssen das nicht kleinreden, aber es ist eine andere Art von Denken, wenn man überhaupt das Wort verwenden will, als wir das tun. Und diese Art von Denken ist total unfit. Und zwar, das ist in der Methode begründet, das geht nicht weg in der nächsten Version, ist total unfit, beispielsweise für diese Sachen zwischen den Tasks. Und deswegen werden wir diese großen Jobverlustsachen nicht sehen, es sei denn, wir haben einen Job, gleich ein Task und der Task ist auch noch einfach und wiederkehrend und repetitiv. Solche Sachen sind aber tatsächlich auch keine furchtbar tollen Jobs.
Das hat schon in einem anderen Podcast Richard David Precht und Markus Lanz darüber gesprochen und gesagt, ich weiß nicht, ob das dann der Verlust ist, wenn du Briefe einscannst und das war's dann als dein Hauptjob.
Wir müssen manchmal ein bisschen gucken, auf was wir sind, ich glaube, gerade als deutsch sprechende Menschen ein bisschen, weiß ich, wir haben die Hysterie in den Genen, habe ich manchmal das Gefühl.
Also, ja, es ist was sehr Deutsches.
Wenn der Deutsche nichts mehr hat, dann hat er noch Bedenken, oder? Hat irgendwer mal gesagt.
Genau.
Und ich habe kürzlich, ist jetzt vielleicht ein Jahr her oder zwei, in der Zeitung gesehen, in der gleichen Zeitung in unterschiedlichen Teilen, erst im Wirtschaftsteil eine große Analyse, der Riesenjobverlust, Kahlschlag, eine Studie hat damals vorgeschlagen, also waren es 30% oder 70% der Jobs at risk durch KI, das war im Wirtschaftsteil. Beispiel war ein Callcenter-Jobs. Callcenter-Jobs sind total at risk, braucht man nicht mehr. Furchtbar, furchtbar, schlimm, 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 die bösen KIler. Im Feuilleton, in der gleichen Ausgabe, wurde darüber geredet, wie furchtbar ätzend Callcenter-Jobs sind und wie entmenschlichend und entwürdigend für die Leute, die da arbeiten müssen. Und dass man müsste das eigentlich schon staatlicher Seite verbieten.
Ich hab gedacht, ja, ist spannend.
Erstaunlich, oder? Wir Menschen haben die Fähigkeit, uns gleichzeitig über 1 und minus 1 aufzuregen und beides gleich furchtbar zu finden. Vielleicht sollten wir aufhören, uns einfach nur von einem Aufreger zum nächsten zu handeln und wirklich überlegen, hey, wir haben eine Technologie, die hilfreich sein kann. Wir müssen nicht ausblenden, dass das auch Mist damit passieren kann, dass es auch für Schlechtes verwendet werden kann. Aber sie kann auch hilfreich sein. Warum nicht unsere ganze Aufmerksamkeit und Kreativität darauf verwenden, wie man damit gute Dinge bauen kann, wie man damit unser Menschsein stärken kann? Ich glaube, wir können das.
Thilo, ich würde sagen, das war ein Amen. Ein gutes Schlusswort. Ja, ich würde dafür sehr plädieren, die Menschlichkeit und sich auf das Positive zu konzentrieren. Glas Wasser halb voll und nicht halb leer. Übrigens, der Satz mit dem Bedenken, wenn die Deutschen nichts mehr haben, haben sie Bedenken. Und dann geht der Satz, glaube ich, weiter, oder? Und wenn sie keine Bedenken mehr haben, dann haben sie den Brandschutz. Brandschutzvorschriften.
Johannes Hartl kürzlich in einem Vortrag.
Genau, Johannes Hartl, genau. Vielen, vielen Dank für diese sehr kurzweilige Stunde und ein paar Minuten.
Sehr gerne.
Ich wünsche dir und deiner Forschung, deinen Studenten viel Erfolg weiterhin, um die positive Zukunft mit künstlicher Intelligenz zu gestalten.
Danke sehr.
Bis ganz bald. Dies war eine weitere Folge von Make It Click, der Podcast. Wenn es euch gefallen hat, einfach followen und wieder einschalten. Immer dienstags. Let's make it click.